Hallo, Dr. Stefan Hansen.
Hallo, liebe Verena, Frau Dr. Völter.
Willkommen alle hier zur ersten deutschen Ausgabe der Podcast-Serie Let's Talk Value in Healthcare. Finde ich heute ganz spannend und ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, das heute mit Stefan zu besprechen, mit dem mich viele Jahre schon verbinden in der ärztlichen und gesundheitlichen Tätigkeit. Und zur Erinnerung nochmal an alle Zuhörer. Es geht hier darum, in loser Reihenfolge spreche ich mit Vertretern und Experten aus dem Gesundheitssystem, mit Ärzten, mit Versicherern, mit Patienten, aber auch mit Vertretern der pharmazeutischen Industrie und auch mit öffentlichen Mitarbeitern im Gesundheitswesen mit der Fragestellung, was können wir besser machen in unserem Gesundheitssystem? Vieles läuft sehr gut, insbesondere in Deutschland und in anderen europäischen Ländern, aber vieles eben auch nicht. Wir haben überall Kostenprobleme, wir haben überall Effizienzprobleme, wir haben Probleme mit der Kommunikation zwischen den verschiedenen Stakeholders, wie man leider auf dem Anglizismen sagt, also mit der Vernetzung der verschiedenen Entscheidungsträger im System. Und da bin ich immer sehr gespannt, was erfahrene Leute aus ihrem eigenen Alltag dazu beisteuern können. Zum einen Beobachtungen, wo es echt hakt und wo wirklich die Probleme sind und was man machen kann, wie man sie lösen kann. Und da freue ich mich eben ganz besonders, Stefan Hansen zu begrüßen. Stefan ist Internist und Diabetologe mit weiteren Zusatzausbildungen und Fachwissen, wenn es um Bluthochdruck geht oder auch um die Adipositas, Fettleibigkeit. Und er ist auch stellvertretender Kreisstellenvorsitzender der örtlichen KV, Kassenärztlichen Vereinigung. Und er wird uns sicherlich einiges erzählen, weil er sehr, sehr, sehr aktiv ist in der aktuellen Corona-Pandemie-Bekämpfung, ist da wirklich ohne, ich weiß gar nicht, wie man sagen soll, aber zählt keine Stunden in seiner Woche, in der er nicht Corona-mäßig unterwegs ist, um den Patienten zu helfen, aber auch den Kollegen. Und da eben, das ist jetzt ein guter Übergangspunkt, Thematik Zusammenarbeit und Vernetzung und was können wir besser machen. Dann fange ich mal an, lieber Stefan. Ganz generell, was bedeutet für dich Wertschöpfung im Gesundheitssystem und was würdest du dir gerne vorstellen, was wir besser machen, was nicht so gut läuft, aber auch vielleicht, was gut läuft?
Ja, Frage mit einem relativ großen Umfang. Wertschöpfung im Gesundheitssystem ist sicherlich, was in letzter Instanz den Patienten zugutekommen soll. Und das ist natürlich durchaus ein Ziel, was oft ganz schwer zu erreichen ist, gerade bei komplexen Erkrankungen oder bei chronisch kranken Menschen, die man auch über längere Zeit begleiten muss, wo man immer wieder nachjustieren muss, immer wieder nachstellen muss. Aber letztendlich, wenn unterm Strich für den Patienten das Beste rauskommt, dann haben wir es richtig gemacht.
Ja, ich glaube, das ist ein super Punkt. Sprichst auch schon was ganz Schwieriges an, ist die Komplexität der Erkrankungen, weil es ist schon schwierig genug mit einem Vorkommnis, sagen wir mal, jemand hat sich das Bein gebrochen oder Schenkel-Halsbruch ist eine Intervention, das ist schon kompliziert genug, das gut zu koordinieren, aber eben, ich denke insbesondere die Patienten, die du betreust, mit denen du arbeitest, haben eben komplexe internistische Erkrankungen, die alle miteinander vernetzt sind, wo viele Ärzte oder auch, wie man im Englischen sagt, Support-Funktionen auch eine Rolle spielen, von Pflege über andere wichtige Dinge, die den Patienten zugutekommen. Hast du irgendwelche Beispiele, die du sagen magst, wo du findest, dass es gut läuft oder wo man vielleicht pragmatisch ansetzen könnte, Dinge zu verbessern, wo es eben dann manchmal hakt, wenn es nicht optimal für den Patienten rauskommt?
Ich habe jetzt mal vielleicht zwei Themen rausgesucht, wo man schon das Gefühl hat, dass wir da ganz gut unterwegs sind. Wir haben ja in Deutschland schon seit einigen Jahren auch diese sogenannten Disease-Management-Programme. Diabetiker, Coronarpatienten, dann gibt es das noch für Asthma, COPD und also für die Atemwegserkrankungen. Die Gynäkologen betreuen die Brustkrebspatientinnen im DMP. Und jetzt neu soll auch in der Tat ein DMP für Herzschwäche aufgelegt werden, wo letztendlich die Patienten sich auch verpflichten, sich einmal im Quartal oder jedes halbe Jahr auch nochmal zur Kontrolle vorzustellen. Und da haben wir schon natürlich ein bisschen mehr ein Auge drauf, wie die Langzeitentwicklung ist. Das heißt, wir kriegen gerade beim Diabetes zeitig mit, wenn der Stoffwechsel schlecht wird und können dann dementsprechend dann auch innerhalb des Systems gegenreagieren. Das ist nämlich auch ganz gut. Eine zweite Sache, die sich jetzt bei uns in den letzten Jahren auch, wie ich finde, sehr gut entwickelt hat, ist gerade für Hausärzte die Betreuung von Menschen in Alten- und Pflegeheimen. Da sind über verschiedene Zusatzverträge in der Tat, die dann letztendlich, wo die Hausbesuche dann auch mal adäquat honoriert werden, ist dann durchaus ein Anreiz geschaffen worden, dass die Hausärzte sich dann doch zumindest so gut um die Leute kümmern, dass viele von diesen doch eher zweifelhaften oder unnötigen Krankenhausaufenthalten letztendlich vermieden werden können. Also man muss als Arzt eine etwas erweiterte Erreichbarkeit garantieren. Das reicht aber meistens auch telefonisch in der Tat. Also dass man da irgendwie spätabends noch Hausbesuche machen muss, ist eigentlich sehr, sehr selten. Und erfahrungsgemäß ist es ja auch wirklich so, wenn man mit einem Heim gut zusammenarbeitet, die Leute kennt, dann können die eigentlich die wichtigen Sachen auch zur normalen Arbeits- und Tageszeit schon kommunizieren. Und dann ist das in der Regel bis zum Abend dann auch erledigt. Also, und da denke ich, haben wir schon auch eine ganze Menge geschafft, dass gerade auch so Krankentransporte, die ja durchaus schon mal vom Pflegepersonal auch veranlasst werden, da ist immer das große Thema, sich abzusichern. Das kriegt man natürlich durch eine, sagen wir mal, gute Hausarztbetreuung schon einen Großteil auch abgefangen.
Ja, also da, ich glaube, erstmal, das ist ein super News, würde ich sagen, DMPs. Ich habe dann zwei Fragen noch. Das eine eben, wie können Patienten mehr darüber erfahren und vielleicht auch einige Hausärzte und Niedergelassene, wie kann man sich mehr einklinken in diese DMPs? Und dann danach die zweite Frage, wollte ich noch ein bisschen was über das Honorieren sprechen, was du gerade gesagt hast, dass eben auch die Hausbesuche honoriert werden. Was können wir vielleicht hinten anstellen? Also erstens mal DMP, ist das, was ist dein Gefühl, ist das schon breitflächig bekannt und wissen die Leute, dass das existiert, dass man da mitmachen kann, sowohl ja, von Patienten definitiv. Als auch von ärztlicher Seite?
Definitiv. Also die Akzeptanz ist auch bei den Kollegen sehr groß. Ich kenne eigentlich bei mir im Kreis keinen, der es nicht mitmacht. Und die Patienten werden in aller Regel auch von den Krankenkassen angeschrieben. Also wenn die Krankenkasse irgendwann mal die ICD-Diagnose sieht für Diabetes oder für koronare Herzerkrankung, dann dauert das nicht lange, dann kriegen die von denen Post. Aber es ist in der Regel so, wenn wir einen Diabetes feststellen oder wenn jemand nach einem akuten Koronarsyndrom, also Durchblutungsstörung im Herzen, zurückkommt aus dem Krankenhaus, bieten wir das sofort aktiv an, damit wir die direkt von vornherein einbinden können. Und da ist die Akzeptanz bei den Patienten eigentlich sehr groß, muss man sagen.
Super. Wichtiger Punkt, den du gesagt hast, ich sehe hier schon von den 5 Ps, sage ich mal, sind schon mindestens 3 oder 4 hier mit dabei, Krankenkasse dabei, Patienten, eben die verschiedenen ärztlichen Betreuer auch, in dem Sinne auch Caregivers, also Pflegebetreuende, du sprachst von Pflege und Altenheim. Der wichtige Keypunkt, denke ich, ist, wenn du sagst, Hausbesuche honorieren. Also das heißt eben auch nicht technische Interventionen quasi genauso gut honorieren, wie wir das gewöhnt sind im System bei OPs und alles, was Technik ist, wird relativ gut honoriert. Und das Problem war ja immer eben, dass die Zeit per se, die Zeit mit dem Patienten nicht so wertvoll geschätzt wurde im Sinne von Kompensation und Erträgen. Wie ist jetzt... Also um nochmal zu sagen, dass es oft eben nicht am guten Willen schadet, jetzt sage ich mal bei den Beteiligten oder insbesondere bei Hausärzten jetzt hier als dein Beispiel auch. Wie siehst du da die Tendenz? Weil irgendwo muss natürlich auch das Geld herkommen und man muss die Outcomes dann auch dementsprechend, also die Resultate der Patienten, ob es dann auch besser geht mit ihrem Diabetes, mit ihrem Bluthochdruck und so weiter. Wie siehst du da den Trend im Moment, dass man das wirklich so langsam mal umschiften kann, die Gelder, dass da eben solche Dinge mehr honoriert werden?
Also findet bei uns im Bereich der KV Nordrhein definitiv statt, eben durch diese Zusatzverträge, die man abschließen kann. Man muss es nicht, man kann sie abschließen, aber man verpflichtet sich dann auch dementsprechend zum etwas besseren Leistungsangebot. Und die Rechnung ist eigentlich ganz einfach, wenn man schon sieht, dass Krankenhauseinweisungen da vermieden werden können. Da kann man eine ganze Menge im ambulanten Setting stützen. Und gerade bei den Altenheimpatienten ist es ja wirklich so, dass es eigentlich immer nur um eine Einschätzung geht. Ist das jetzt wirklich was, wo wir agieren müssen oder was handeln müssen oder eben nicht? Und diese Einschätzung, die können wir zu 90% in der Tat vor Ort treffen. Und dazu brauchen wir eigentlich kein Krankenhaus.
Ich weiß, wir wollten ein bisschen über Corona sprechen, machen wir aber vielleicht am Schluss, weil mir kommt gerade die Idee so ein bisschen auch, du hast super gute Beispiele gesagt, wo es schon der Trend sehr gut läuft. Wie kann dann mit der Vernetzung in deiner Ansicht die Digitalisierung noch weiterhelfen? Und ich meine, Deutschland ist jetzt im globalen Vergleich sehr gut unterwegs, was DIGAs und DIPAs und all diese Dinge angeht. Natürlich ist noch immens viel zu tun, weil die Infrastruktur zum Teil natürlich noch total hinterherhinkt und so weiter. Also es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber ich kann zumindest mal sagen, aus meiner Erfahrung im Vergleich mit anderen Ländern, ist ein super Momentum dabei gerade. Wie schätzt du das ein? Wo kann man gut ansetzen mit Digitalisierung, um diese Vernetzung noch zu verstärken?
Also ganz, ganz einfach im Austausch von Informationen. Also wir sind ja jetzt mit der Telematik-Infrastruktur gestartet vor einigen Jahren, auch verpflichtend in Deutschland, die aber noch nicht die volle Leistung fährt. Und das geht mir persönlich, ehrlich gesagt, sogar etwas verlangsamt oder zu langsam, obwohl wir schon ganz gut unterwegs sind, weil das, was die TI im Moment bei uns nur kann, sind Krankenkassendaten abgleichen, mehr noch nicht. Aber für dieses Jahr, sofern Corona den Zeitplan nicht auseinanderreißt, sollen dann die ersten wirklich auch Speichermöglichkeiten auf der Patientenkarte möglich sein, sprich Medikationsplan ganz wichtig, Diagnosenlisten, Allergien, was auch immer, also die wichtigen Notfalldaten letztendlich, dass man die schon mal in der Praxis auf diesen Chip speichern kann. Das wäre super. Ne? Und ja, wir sind natürlich, was Informationsaustausch mit Kollegen angeht, immer noch beim großen oder beim guten alten Fax. Das ist mitunter eine Katastrophe eigentlich. Da gibt es sicherlich auch charmantere Lösungen, aber da hängen wir schon noch ein bisschen hinten, finde ich. Ja,
ja. Sehr schön. Du hast jetzt gerade angesprochen, Corona. Corona verlangsamt einiges, weil natürlich die Kapazitäten und alle sich im Moment um die Seuchen- und Pandemiebekämpfung kümmern müssen. Auf der anderen Seite hat Corona natürlich auch einiges beschleunigt, was sonst vielleicht langsamer gekommen wäre. Ich meine, allein hier schon, die Zuhörer können uns leider nur hören, aber wir sprechen über Zoom. Zoom scheint jetzt in aller Munde gewesen zu sein. Es ist ja nicht so, dass Zoom vorher nicht existiert hätte und Videoconferencing, es hat nur kein Mensch gemacht. Auf einmal Post-Corona ist das jetzt das eine neue Usus, dass man mehr Video spricht, was ja super ist. Und ich denke, in der Patientenversorgung ist da auch einiges. Kannst du uns da ein bisschen aus deinem Alltag beschreiben, was es vielleicht gute Dinge gegeben hat in der Corona-Zeit, die beschleunigt wurden?
Ja, also wir haben maximal von Netzwerkarbeit profitiert, muss man wirklich sagen. Wir sind bei uns in der KV-Kreisstelle ein Verbund von 5, 6 kleineren Kommunen. Das heißt, wir sind nicht wie jetzt eine Stadt mit einem Brit, sondern wir müssen das wirklich auch über verschiedene Köpfe weitergeben, die ganze Information. Und es gibt in der Tat so einen Messenger-Dienst für Mediziner. Da muss man sich in der Tat auch anmelden und auch als Mediziner legitimieren. Das dauert dann ein paar Tage. Und da haben wir aber jetzt auch alle Leute, die wir brauchen, um zu arbeiten, haben wir letztendlich in so Gruppen dann eingeteilt. Und darüber kriegen wir die Information, die ja auch super kurzlebig ist im Moment. Es gibt ja jeden Tag irgendwas Neues. Kriegen wir dann gut gefiltert an die richtigen Leute weiter. Beispiel, es ging los mit den Impfungen in Alten- und Pflegeheimen. Das war ziemlich, sagen wir mal, überstürzt, auch über Weihnachten über uns hineingebrochen, anders kann man das nicht sagen. Und über diesen Austausch haben wir das natürlich super schnell an die richtigen Leute alles koordinieren können. So hat man echt die Chance, es auch irgendwie hinzukriegen. Und du hast eben die Zooms angesprochen, die Videokonferenzen. Ich habe jetzt in meiner Funktion jede Woche mindestens 3 Konferenzen. Wir sprechen uns hier in der Städteregion ab mit in Form einer wöchentlichen Impfkonferenz, mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst, mit der Kommune, die letztendlich ja auch wir betreiben ja im Grunde mit 3 verschiedenen Stellen dieses Impfzentrum und das geht wirklich auch nur, wenn man sich wöchentlich einmal dann auch wirklich abstimmt. Und dann natürlich die Abstimmung immer mit der Hauptstelle noch in Düsseldorf, unserer Kassenärztlichen Vereinigung und eben noch viele andere Sachen zur Vorbereitung größerer Impfprojekte werden dann auch mal eben Zoom-Konferenzen gemacht. Und die Fahrerei entfällt einfach. Ne? Das ist einfach mal schneller in den Start geschoben. Man ist eben flexibel. Also da haben wir auch wirklich sehr von profitiert, muss ich sagen.
Und um nochmal auf deinen Anfangskommentar zurückzukommen, Wertschöpfung ist dann, wenn unsere sowohl die Behandlung, aber auch natürlich die Gesundheitsvorsorge optimal den Patienten zugutekommen. Mit all dem, was wir jetzt besprochen haben, was ist noch so deine größte Sorge oder Frustration oder was wäre dein größter Wunsch, was noch besser und schneller angegangen werden müsste? Mit all dem Guten, was schon läuft, aber ich bin sicher,
Ja.
du hast irgendwas, was dir, wo dir der Schuh ganz besonders drückt.
Also das, was sicherlich im System noch für mich schwierig ist, ist einfach, dass egal welches System man sich überlegt in der Vergütung, letztendlich neben den Anreizen auch eigentlich immer Fehlanreize gesetzt werden. Ne? Wenn ich jetzt irgendwo eine Pauschale setze und darüber hinaus keine Einzelleistungsvergütung, dann ist die Tendenz bei einigen sicher dazu, den Ball flach zu halten, um letztendlich die Pauschale möglichst auszureizen. Wenn ich aber Einzelleistungsvergütung in den Ring schmeiße, dann habe ich natürlich auch immer wieder dieses Hamsterrad, was dann angefahren werden kann. Und da wird natürlich auch einiges an Geld sicherlich verblasen, zwar immer mit der Begründung, wir machen das aus medizinischen Gründen, aber unter dieser Begründung kann man ja auch eine ganze Menge in so einer Grauzone zusammenfassen, ne? Was vielleicht, wenn man es wirklich mal sauber und mit Weitblick durchdenkt, vielleicht auch nicht alles möglich oder nötig ist, ne? Das ist in der Tat so.
Das
Also
ist
Fehlanreize im System, das halte ich auch für ein großes Problem. Und ich glaube, da wird auch viel, viel Geld verbrannt.
ja, genau. Danke, das ist natürlich auch eine super Link zum Thema des Podcasts Let's Talk Value, weil das dass die Essenz des Value-Based Healthcare Principles sind, dass die Outcomes eben bestimmt werden. Das heißt, Outcomes, sagen wir mal, für einen Diabetespatienten zum einen, wie die, sage ich jetzt mal auf Laien-Vokabular, die Zuckerwerte sein soll in einem Jahr, sechs, also kurz-, mittel- und langfristig, und dann beim Typ-2-Diabetiker insbesondere, wie die Komplikationsrate gesenkt werden kann. Und dann werden alle gemeinsam gleich vergütet. Der Arzt, der Patient wird auch intensiviert, die Versicherer und die Krankenhäuser auch. Das ist natürlich eine unheimlich lange Übergangszeit. Sowas kann man nicht freitags beschließen und montags umsetzen, weil die Vernetzung eben da sein muss und die Digitalisierung und die Infrastruktur auch existieren muss, dass man die Daten wirklich austauschen kann. Was ich super finde, ist, dass es sehr vieles auf diesem Weg hin schon gibt, insbesondere die DMPs. Das ist für mich heute, also Disease Management Programme. Und das sind, glaube ich, ganz wichtige Einzelsteine auf dem Weg dahin, die wahnsinnig positiv sind, muss man schon mal sagen. Aber es gibt noch mehrheitlich viel zu tun, um die Anreize und die Fehlanreize, die sehr, sehr viel Geld verschlingen. Also in fast allen Gesundheitsbereichen wird bis zu 50% der Gelder werden unnötig und ineffizient eingesetzt. Und deswegen ist der Spruch immer, wir haben kein Geldproblem und kein Affordability-Problem, aber wir haben ein Problem, dass die Gelder an die falschen Kanäle gehen, sagen wir mal so. Stefan, wir sind schon fast am Ende hier. Hast du sonst noch was aus deiner Sicht, was du gerne mitteilen möchtest zum Thema Wertschöpfung im Gesundheitswesen?
Ja, vielleicht will ich noch von einem Konzept berichten, was ich sehr spannend finde. Es gibt eine Krankenkasse, die haben ein Netzwerk gegründet für ihre Versicherten aus sogenannten Netzwerkkrankenhäusern, Netzwerkärzten, Netzwerkfachärzten. Und man kann in diesem Netz teilnehmen als Arzt, als Praxis, als Krankenhaus. Und die haben im Grunde ein Steuerungssystem entwickelt, das die Patienten möglichst, wenn es nach medizinischer Indikation und Angebot vertretbar ist, innerhalb des Netzes gesteuert werden. Das fängt auch mit Vergünstigungen an, mit frühen Facharztterminen. Da ist ein Übergangsmanagement oder Übergabemanagement implementiert worden, was verbessert ist. Es gibt quasi noch nicht digital, aber eine Patientenakte, die der Patient dann auch immer nach gewissen Vorgaben dabei hat. Es gibt eine Medikamentenkommission, die zu bestimmten Erkrankungen Medikationskataloge überarbeitet, die anpasst nach den aktuellen Empfehlungen. Und die machen das eigentlich ganz pfiffig. Die vergleichen ein Patientenklientel, ich sage mal von 10.000 Patienten, die im Netz sind, und gleichen das ab gegen die gleiche Anzahl an Patienten mit den gleichen Diagnosen, mit der gleichen Altersstruktur, die nicht im Netz sind, und messen einfach, wie viel Geld das braucht. Und die haben
Super.
also wirklich da rausgekriegt, dass die deutlich Geld einsparen können.
Ja.
Und letztendlich machen die das dann im Cashback-Verfahren, nenne ich es mal platt,
Ja.
dass letztendlich sowohl der Patient eine Vergütung bekommt,
Bonus
also
und
so eine Prämie,
Malus-System.
einen Bonus, genau. Und
Genau.
die Netzwerkärzte, je
Ja.
nachdem, wie viel Netztreue die gemacht haben, wie viel die im Netz behandelt haben, kriegen dann letztendlich auch nochmal einen Bonus dafür. Ne? Und das ist ganz gut angelaufen. Es kommt aus dem Ruhrgebiet, das Ganze. Und wir haben eben ein Krankenhaus, was hier auch noch von der Krankenkasse mit betrieben wird, in der Tat. Und das finde ich auch ein recht charmantes System.
Value-Based Healthcare Life. Super.
Netztreue, genau.
Hätten wir nicht schöner beenden können hier unser Gespräch.
Ganz prima.
Dann ganz herzlichen Dank, Stefan. Weiter toi, toi, toi in deiner mobilen Corona-Bekämpfung. Auf deinem E-Bike sieht man dich manchmal.
Ja, liebe Verena, ganz herzlichen Dank.